Ja, so jetzt habe ich mich rausgepellt. Einen wunderschönen guten Morgen nochmal hier von vorne. Wir leben ja in einer Welt mit ganz vielen Unsicherheiten. Wie wird sich der Krieg in der Ukraine entwickeln? Ja, immer wieder so, wird das eskalieren? Steuern wir auf einen dritten Weltkrieg zu? Was bedeutet das, was da passiert für unsere Situation hier? Werden die Benzinpreise so hoch bleiben? Werden wir die vielen Flüchtlinge, die jetzt nach Deutschland kommen, auch, werden wir die irgendwie unterkriegen? Und es gibt ja noch andere Fragen. Ist das eigentlich mit dem Headset so gut? Okay. Werden wir die Corona-Pandemie in den Griff kriegen? Was kommen noch für Mutationen auf uns zu? Wird es vielleicht eine ganz neue Pandemie mit einem anderen Virus geben? Oder werden wir es schaffen, den Klimawandel zu stoppen? Oder werden solche Klimakatastrophen, wie wir sie letztes Jahr im Sommer erlebt haben, immer mehr unseren Alltag bestimmen? Und die internationale Zusammenarbeit der Staaten wird immer unberechenbarer nach Trump, jetzt mit Biden. Wie wird das sein? Brexit und gegenüber den demokratischen Staaten immer mehr treten in unseren Fokus Staaten mit autoritären Systemen und ja, autoritär regierenden politischen Führern, nicht nur Putin, Erdogan, Orban, viele andere. Wird es neue Terroranschläge geben? Weißt du, weiß ich, wissen wir, wie die Preise sich weiterentwickeln werden? Weißt du, ob du in 6 Monaten noch Arbeit haben wirst, wie deine Rente aussehen wird? Weißt du, welchen Einsatz dir deine berufliche Arbeit in der nächsten Zeit noch abverlangen wird und ob und wie das deine Familie, deine Partnerschaft, deine Freunde aushalten werden? Es gibt viel Unsicherheit im Blick darauf, was uns die Zukunft bringen wird. Und sowas entmutigt. Ich meine, man kann nicht ständig darüber nachdenken, würde man ja verrückt. Doch diese vielen Situationen, die ich jetzt aufgezählt habe, und vielleicht hast du in deinem persönlichen Horizont noch mehr, das belastet. Laut der Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie, Psychotherapie, Psychosomatik und Nervenheilkunde erfüllt bundesweit mehr als jeder 4. Erwachsene im Zeitraum eines Jahres die Kriterien für eine psychische Erkrankung. Jeder 4., mehr als jeder 4. Zu den häufigsten Krankheitsbildern zählen Angststörungen, Depressionen oder Störungen durch Alkohol- und Medikamentenmissbrauch. Sicher gibt es unterschiedliche Faktoren, die zu einer psychischen Erkrankung führen, aber die Situationen, die ich aufgezählt habe, die zählen ganz sicher, tragen ganz sicher dazu bei. Manche gehen so weit, dass sie sagen, nein, in diese Welt will ich keine Kinder setzen. Das ist nicht zu verantworten. Das will ich einem Kind, das will ich meinem Kind nicht zumuten, in so einer Welt zu leben. Und die Frage ist, was gibt dir und mir in dieser Zeit den Mut, nicht abzutauchen, nicht zu resignieren, nicht von Sorge und Angst bestimmt zu sein? Was gibt dir den Mut, dein Leben zu leben? Was gibt dir den Mut, dich deinen Herausforderungen zu stellen, den Herausforderungen, die das Leben an dich stellt, in deiner Familie, in Beziehungen, in Freundschaften, im Beruf, wo auch immer? Und wenn du Kinder hast, wenn du Vater oder Mutter bist, was gibt dir die Kraft, deinen Kindern Mut zu geben, deine Kinder zu ermutigen? Wir haben einige Dinge, die uns Mut machen, in der Mentimeter-Umfrage gesehen. Und ich habe einen ganz wichtigen Mutmachfaktor in einem Bibeltext im Alten Testament gefunden. Und den möchte ich uns vorlesen. Zephania 3, Vers 16 und 17. An jenem Tag wird man Jerusalem Mut zusprechen und sagen: Hab keine Angst, Stadt auf den Zionsberg, lass die Hände nicht mutlos sinken. Der Herr, dein Gott, ist in deinen Mauern. Er ist mächtig und er hilft dir. Er hat Freude an dir. Er droht dir nicht mehr, denn er liebt dich. Er jubelt laut, wenn er dich sieht. Ich finde diese Worte vom Propheten Sephania aus dem Alten Testament großartig. Ich stelle das nochmal so in Auszügen zusammen. Der Herr, dein Gott, ist bei dir. Er ist mächtig und hilft dir. Er hat Freude an dir. Er droht dir nicht mehr. Er liebt dich. Er jubelt laut, wenn er dich sieht. Ich finde, das ist eine gigantische Ressource für Ermutigung. Wie ist das denn? Was ermutigt denn Kinder? Das ist doch, wenn sie liebevolle Eltern haben, die sich ihnen zuwenden, die ihnen immer wieder signalisieren, es ist schön, dass du da bist. Wir freuen uns über dich. Unser Herz schlägt höher, wenn wir dich sehen. Wir sind stolz auf dich. Du bist okay. Kinder, die so aufwachsen, entwickeln ein gutes Selbstbewusstsein. Sie haben den Mut, sich auszuprobieren. Sie haben auch den Mut, Fehler zu machen, Neues zu wagen. Kinder, die so geprägt sind, können mit Kritik besser umgehen. Und was für Kinder gilt, das ist bei Erwachsenen nicht anders. Wie wohltuend ist es, wenn du einen Partner, eine Partnerin hast, die oder der dir signalisiert, es ist schön, dass du da bist. Ich habe mich auf dich gefreut. Ich bin dankbar für dich. Wie schön ist es, wenn du Freunde hast, die dir sagen, wir machen gerne was mit dir. Klasse, dass du hier bist. Wenn du das erlebst in einer Mannschaft vielleicht, in der du Fußball spielst oder in einer Band, in der du gemeinsam mit anderen musizierst. Aber oft hören wir das leider nicht. Menschen können solche Wertschätzung nur begrenzt weitergeben. Vielleicht auch deswegen, weil wir Menschen oft empfinden, dass wir zu wenig an Wertschätzung selbst erhalten. 5-mal geäußertes Lob oder Wertschätzung wiegen 1-mal Kritik auf. Es gibt andere Zahlen, die sagen, 10-mal loben wiegt 1 Kritik auf. Und dann gibt es auf der anderen Seite, dass Leute sagen, und ich empfinde, das ist auch wirklich so ein Stück deutsche Mentalität, nicht geschimpft ist genug gelobt. Und heute, durch diesen Bibeltext, spricht Gott, der ewige Gott, die höchste Instanz in dieser Welt, zu dir und zu mir. Ich bin der Herr, der mächtige Gott, dein Gott. Ich bin bei dir und helfe dir. Vers 17. Wörtlich steht da, ich bin Gott. Gott ist ein Held, der rettet. Und dieser Gott, dieser Held, der rettet, kommt zu dir, überlässt dich nicht deinen Schwierigkeiten, deinen Feinden, deinem Schicksal. Wir kennen alle diese Filme, wo große Schwierigkeiten sich auftürmen und dann kommt dieser Held, diese Lichtgestalt und greift ein und klärt die Situation. Und Gott sagt, ich bin ein starker Held, ich bin bei dir, ich komme zu dir, ich überlasse dich nicht den Schwierigkeiten, in denen du stehst. Ja. Vielleicht ist dein Leben im Moment ein Drama und Gott ist der Held, der in dein Drama kommt. Er stellt sich an deine Seite und hilft dir. Dann heißt es, Gott sagt uns, dir und mir, ich freue mich über dich. Und wörtlich steht da, Gott freut sich über uns mit einer Festfreude, mit einer Fröhlichkeit wie bei einem Fest. Ja, dieses Wort, was da verwendet wird, steht auch für Freudenfest an anderen Stellen. Gott freut sich so sehr, dass er feiern möchte mit dir, mit uns. Und dann heißt es, Gott sagt, ich drohe dir nicht mehr, ich liebe dich. Wörtlich, Gott schweigt in seiner Liebe. Ja, Gott hätte Grund zu kritisieren. Gott hätte Grund, dich und mich anzuklagen, zu sagen, also mein Freundchen, erstens, zweitens, drittens, das und das ist nicht okay. Und Gott tut es nicht. Aus Liebe zu dir und zu mir schweigt er, ohne anzuklagen, ohne Vorhaltung zu machen. Und dann heißt es, Gott jubelt laut, wenn er dich und mich sieht. In der arabischen Kultur gibt es so eine Art zu jubeln. Ich habe das mal erlebt bei einer Hochzeit. Da jubeln die mit ganz lauten, hellen Stimmen. Also ein bisschen wie bei den Indianern, wie man das so als Kinder gespielt hat. Und so jubelt, jauchzt Gott über dich und mich, wenn er uns sieht. Also, wenn Gott tatsächlich, der ewige Gott, tatsächlich so begeistert von dir und mir ist, so eine Freude an uns hat, welch ungeheure Quelle von Ermutigung ist das. Und diese Freude und Begeisterung Gottes, die stecken uns dann an, die machen uns Hoffnung. Und deswegen heißt es in Vers 16, an jenem Tag wird man Jerusalem Mut zusprechen und sagen, hab keine Angst, lass die Hände nicht mutlos sinken. Hände mutlos sinken lassen, das ist ein Bild für Resignation. Du hast keine Kraft mehr, keine Hoffnung mehr. Du sagst, hat sowieso alles keinen Sinn. Ich packe es nicht. Und Gott sagt, ich bin bei dir. Ich jubel über dich. Du brauchst die Hände nicht mehr sinken lassen. Stell dir vor, jede Zeit, wenn du betest, jeden Gottesdienst, den du besuchst, jeden Hauskreis, von dem du zurückkehrst, jedes Mal, wenn du Bibel liest, dann stehst du auf hinterher mit erhobenem Haupt und du hast tief in deinem Herzen das Wissen, der ewige Gott, der Schöpfer dieser Welt, die höchste Instanz dieser Welt, jubelt über mich. Aber ist nicht unsere Vorstellung von Gott oft eine ganz andere? Zum Beispiel ein Gott, der uns fordert, der hohe Maßstäbe hat, der die Latte immer höher legt, der viel von uns erwartet und nie ist es genug. Oder ein Gott, der uns leiden lässt, der uns unberechenbar Schicksal zumuten kann und wir ahnen es vorher nicht und sind tief getroffen. Oder ein Gott, der weit weg ist, der sich irgendwie nicht um uns kümmern kann und will, der uns vergessen hat oder dem wir egal sind. Warum empfinden wir oft diese Freude Gottes über uns nicht? Und weitere Frage, kann man diesen Text aus dem Alten Testament denn überhaupt so eins zu eins auf uns persönlich übertragen? Es ist ja eigentlich doch ein Wort an Jerusalem, an den Rest, der von Israel übrig geblieben ist. Und dann steht da, dann heißt es, an jenem Tag ist damit nicht das Ende der Zeit und unserer Welt, wie wir sie kennen, gemeint. Kann man das denn alles so einfach auf uns übertragen? Und da ist es ganz hilfreich, in den Zusammenhang dieses, in den Kontext dieses Wortes zu schauen. Und ich möchte, da gehe ich jetzt gleich drauf ein, ich möchte eine Frage uns stellen. An diejenigen von uns, die Kinder haben. Warum vermitteln wir unseren Kindern nicht immer, du bist klasse, ich freue mich über dich? Die Antwort ist ganz einfach. Weil es Dinge gibt, die sind nicht klasse. Streit zwischen Geschwistern, Gemeinheit, Gehässigkeiten, Lüge, Mangel an Motivation, Unzuverlässigkeit. Die wichtigsten Dinge werden nicht getan. Als Vater kann ich sagen, jo, da bleibt die Freude auch manchmal auf der Strecke. Als Eltern müssen wir auch andere Botschaften parat haben. Da müssen wir auch mal sagen, das fand ich nicht gut. Hier freue ich mich nicht über dich. Und wenn wir immer sagen würden, du bist wunderbar, das würde erziehungstechnisch zu einer Katastrophe führen. Andererseits wollen wir, dass unsere Kinder spüren, auch in unserer Zurechtweisung bleibt unsere Liebe. Und das gleiche Thema finden wir in unserer Beziehung zu Gott. Zephania war ein Prophet in der Zeit zwischen Jesaja und Jeremia. Zephania war in der Anfangszeit des sehr jungen Königs Joschia tätig. Und Leute, in der Zeit gab es erschreckende Missstände im Volk Israel. Die Oberschicht war durch und durch korrupt. Gewalt war an der Tagesordnung und Betrug. Es gab kein Miteinander, wirkliches Miteinander mehr der Menschen in Israel. Jeder sah darauf, dass er gut durchkam, auch auf Kosten der anderen. Und obwohl Israel sich eigentlich als das von Gott erwählte Volk verstand, hatte sich eine völlige Gleichgültigkeit gegenüber Gott breit gemacht. Die Menschen hatten sich anderen Religionen und Weltanschauungen zugewandt. Sie hatten sich dem Baalskult verschrieben. Sie verehrten Sonne, Mond und Sterne und Milkom, die oberste Gottheit der ammonitischen Nachbarn im Osten. Und Zephania kündigt dem Volk Israel Gottes Strafgericht an. Im selben Kapitel, in dem diese Verse stehen, über die ich heute predige. Vers 8 heißt es, sagt Gott durch den Propheten, macht euch darauf gefasst, dass ich eingreife. Wartet auf den Tag, an dem ich aufstehe und ein Ende mache. So sieht mein Strafgericht aus. Und dann fängt Gott an, erstens, zweitens, drittens und so. Gott konnte nicht sagen und er hat nicht gesagt, es ist alles schön. Liebes Volk Israel, ich freue mich über euch, auch wenn es so ist, wie es ist bei euch. Aber auf das Gericht Gottes, da folgt dann diese Sätze, die ich für den Predigtext heute habe. Und etwas davor heißt es schon, freue dich Israel, Zephania 3, Vers 14. Jubelt ihr Leute auf den Zionsberg, singt und jauchzt aus vollem Herzen, ihr Bewohner Jerusalems. Der Herr straft euch nicht länger. Und dann eben Predigttext, an jenem Tag wird man Jerusalem Mut zusprechen. Das ist bei uns nicht anders. Es gibt so viele Dinge in deinem und meinem Leben und in den Gemeinden, in denen wir leben, die nicht in Ordnung sind. Da gibt es Ungerechtigkeit, die Einzelne empfinden, die vielleicht auch von außen sichtbar sind. Da gibt es Vertrauensbruch. Da werden Menschen enttäuscht. Da kriegen wir nicht auf die Reihe das Gute, was wir eigentlich tun wollen. Und ja, ist es nicht so, immer wieder, wenn wir ehrlich sind, tragen wir Verantwortung dafür, mit Verantwortung dafür, dass es anderen nicht so gut geht, dass es anderen schlecht geht. Ist es nicht so, wenn wir ehrlich vor uns sind, dass wir andere Menschen und auch Gott enttäuscht haben? Und Gott kann nicht dazu sagen, naja, fünfe gerade sein lassen, ist irgendwie schon, seid ihr doch super. Nein, Gott, so ist die Aussage in der Bibel, ganz klar, wird für Gerechtigkeit sorgen. Er wird uns für das zur Rechenschaft ziehen, was wir verbockt haben. Darum geht es im Gericht Gottes. Die gute Nachricht ist, Gott hat dieses Gericht bereits vollzogen. An Jesus, in der Person von Jesus, hat er das Gericht vollzogen. Jesus selbst hat den Preis für unsere Ungerechtigkeit getragen, für das, wo wir eigentlich Konsequenzen erleiden müssten, tragen müssten. Jesus hat den Preis für unsere Ungerechtigkeit getragen. 1. Petrus 2, Vers 24 heißt es, Jesus hat am Kreuz unsere Sünden, unsere Schuld, das Böse in unserem Leben hat er ans Kreuz hinaufgetragen, an seinem eigenen Leib. Und damit sind wir für die Sünden tot und können nun für das Gute leben. Durch seine Wunden seid ihr geheilt worden. Wir haben das Gericht hinter uns. Durch Jesus. Wenn wir auf Jesus schauen, auf ihn vertrauen. Und deswegen steht der Freude, die Gott über uns hat, über dich und mich, unsere Freude gegenüber. Da jubeln zwei Seiten. Nicht nur Gott jubelt und da sind Menschen, die irgendwie gleichgültig sagen, naja, soll der liebe Gott doch jubeln, sondern da freuen sich Menschen, die erleben, ich brauche Gott nicht mehr zu fürchten. Er ist bei mir, er ist für mich, er vergibt mir. Gott straft euch nicht länger, heißt es im Vers 15, Zephania 3, eure Feinde hat er weggejagt, er selbst ist als König Israels mitten unter euch, deshalb braucht ihr euch nicht mehr zu fürchten. So, und wenn wir darauf vertrauen,
dass dieser Gott nicht nur einfach irgendwie sagt, ja, ich juble über Rolf und ich sage, ach, wenn der wüsste, was in meinem Leben los ist, dann wird er nicht jubeln. Nein, wenn es so wirklich ist, dass Gott über mich jubelt und ich weiß, er kennt mich bis auf den Grund meines Herzens. Er weiß, was ich alles verbockt habe, was du alles verbockt hast. Und trotzdem liebt er uns, trotzdem liebt er dich und trotzdem sagt er, ich gebe alles dafür, dass diese Sache in Ordnung gebracht wird, die in deinem Leben ist. Wenn das klar ist, dann habe ich Grund zur Freude, dann kann ich selber auch jubeln. Das sind diese beiden Seiten, die so wichtig sind, zusammenzuhalten. Auf der einen Seite bin ich zerbrochener, bist du zerbrochener, als wir das je uns eingestanden haben. Und dennoch bin ich mehr geliebt, bist du mehr geliebt und angenommen, als du es dir je erhofft hast, je zu träumen gewagt hast. Ich wünsche uns, dass diese gute Nachricht von Gott uns erreicht. Unser Herz berührt, uns prägt, uns Mut gibt, das Leben anzupacken, zu gestalten, zu lieben, auch wenn die äußeren Umstände schwierig sind und vielleicht noch schwieriger werden. Ich wünsche uns, dass der Heilige Geist uns das immer neu klar macht. Gott ist wirklich so, wie Jesus ihn in der Geschichte vom verlorenen Sohn beschrieben hat. Ein Vater, der sich unendlich darüber freut, dass sein Kind zu ihm zurückkommt und jetzt bei ihm ist. Das ist eine unglaubliche Ressource von Ermutigung, das eigene Leben anzupacken, nicht zu resignieren, nicht den Kopf in den Sand zu stecken. Ja, und dann kommt vielleicht die Frage, aber was ist denn mit dem Gericht Gottes? Was ist denn mit dem Zorn Gottes? Was ist denn mit der Strafe Gottes? Ja, die Bibel spricht von all dem auch, aber eins ist mir wichtig in dieser Predigt heute. Im Glauben an Gott geht es immer um eine Liebesgeschichte. Um die Liebesgeschichte zwischen Gott und dir, zwischen Gott und mir. Um seine Liebe zu uns und um deine und meine Liebe zu ihm. Und darüber wachsen wir nie hinaus. Und diese Liebe schließt all die Dinge wie Zorn Gottes und schwer verständliche Situationen ein. Und das zu erfassen, das macht uns Gottes Geist möglich. Das muss Gott uns offenbaren, das muss er uns in unser Herz schreiben. Und dann gilt es, das immer wieder zu bestaunen und Gott darüber anzubeten, ihn zu loben. Und das gibt Mut für ein ganzes Leben in Höhen und Tiefen. Amen.